Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Zeit veröffentlicht und deswegen habe ich mich also für den dritten Band entschieden. Aber ich hoffe, ich habe am Anfang einfach die Stelle dann gewählt, die man, glaube ich, auch ganz gut verstehen kann, wenn man den Rest jetzt noch nicht kennt. Aber ich fasse es mal kurz zusammen, damit ihr wisst, worum es überhaupt geht. Die Trilogie heißt Inagi, das ist der Name der Insel, des Inselreiches, auf der die Geschichte spielt. Und der größte Reichtum Inagis sind energiereiche Kristallader, mit denen die Herren der Insel ihre Häuser beleuchten und die auch als Handelsware natürlich dadurch einen Marktwert fürs Festland haben. Und die Kristalle abzubauen überlassen die Eroberer aber ihren Sklaven, also den versklavten Ureinwohnern, weil sich Kontakt mit der Energie also schnell mal als tödlich erweisen kann. Und Hauptperson ist die Sklavin Ishira und als die ihrem Freund in der Mine das Leben rettet, stellt sie also fest, dass sie eine besondere Verbindung zu dieser Kristallenergie besitzt und sie wird jetzt eingesetzt von den Gohari, um also die Minenarbeiter vor diesen tödlichen Energieschüben zu bewahren. Aber es stellt sich heraus, dass sie dadurch noch eine andere Verbindung bekommen hat, nicht nur zur Energie, sondern auch zu den größten Feinden der Menschen, den Drachen. Und das Problem ist, die Energie wird seit Jahren immer schwächer. Die Gohari wissen nicht warum und können es auch nicht rausfinden, weil die Quelle im Zentrum liegt, wo eben die Drachen leben. Das heißt, sie müssen die Drachen töten, wenn sie das Problem lösen wollen. Und da kommt also Ishira ins Spiel. Sie soll die Gohari also auf dem Feldzug begleiten, um Armee dann vor den Drachen zu warnen und um eben dann hoffentlich auch Aufschluss über das Energieproblem zu geben. Und Band 3 beginnt dann damit, also die Armee ist aufgebrochen, im Zentrum auch angekommen, hat auch schon erste Zusammenstöße mit den Drachen gehabt. Und im Inselinnern finden die Gohari also etwas, was sie gar nicht vermutet haben, nämlich die Ruinen einer alten Stadt, einer hochentwickelten Stadt auch. Und damit hat man also überhaupt nicht gerechnet, weil man eigentlich dachte, man kann das Zentrum auch gar nicht bewohnen wegen der Drachen, aber offensichtlich war es also doch mal möglich. Inzwischen allerdings mit Sicherheit nicht mehr, denn die Energie ist ausgetreten und man kann dort also nicht leben, man kann sich dort eigentlich nicht mehr bewegen als normaler Mensch, weil die Energie einen also dann tötet. Es gibt aber eine Ausnahme und zwar haben sich die Krieger der Gohari teilweise mit Drachenblut verbotenerweise eingerieben und dadurch sind sie nicht nur immun gegen die Blitze der Drachen geworden, und auch widerstandsfähiger, sondern sie können also der Energie eben auch in gewisser Weise widerstehen. Und Ishira hat sich herausgestellt, gehört dazu und sie hat ihren Vater kennengelernt und dann also auch ihre Brüder, die eben alle drachenstämmig, drachenblütig sind und deswegen also über diese Fähigkeit verfügen. Und Band 3 beginnt also damit, dass Ishira in den Ruinen ist, wo sie eigentlich einen Krieger, der Gohari treffen wollte oder auf der Suche nach ihm ist, Yaren, der hat sie begleitet, sehr unwillig, weil er eigentlich als Hauptziel hat, die Drachen zu töten, aufgrund einer persönlichen Tragödie. Und er hat sich aber in Ishira verliebt und sie gegen ihren Willen auch in ihn, was aber alles etwas komplizierter ist. Ishira verharrte am Eingang zur Ruinenstadt, die Augen auf den Hang gerichtet, hinter dem Yaren verschwunden war. Sie konnte nichts empfinden, an nichts denken. Empfindungen oder Gedanken zuzulassen, hätte bedeutet, den Schmerz einzulassen. Ihre Brüder standen schweigend neben ihr, ebenso reglos wie sie selbst, und warteten geduldig. Die Schatten wurden länger, bis die Nacht auch das Tor erreicht hatte. Langsam drehte Ishira sich um. Die Zeit wartete nicht. Wenn sie herausfinden wollte, warum die Geister sie hergerufen hatten und ob ihr dieses Wissen dabei helfen konnte, dem Blutvergießen zwischen Menschen und Drachen ein Ende zu bereiten, musste sie sich beeilen. Wie unmöglich die Erfüllung ihres Wunsches auch immer scheinen mochte, sie klammerte sich an die Hoffnung wie eine Ertrinkende an einen brüchigen Ast. weil sie das Einzige war, was ihre Verzweiflung im Zaum hielt. Die Geister begannen wieder zu wispern, drängender denn je. Eile dich, du musst zur Höhle kommen. Ishira hatte keine Mühe mehr, sie zu verstehen. Zur Höhle? Aber ich dachte, ihr wolltet mir in den Ruinen etwas zeigen. Habt ihr mir nicht deshalb die Erinnerungen der Stadtbewohner geschickt? In der Höhle werden deine Fragen beantwortet werden. Bald wirst du alles verstehen. Unschlüssig blickte Ishira die Straße entlang. Sie wusste nur, dass der unterirdische Raum, von dem Yaren gesprochen hatte, irgendwo im Nordosten der Stadt zu finden sein musste. Ich hätte ihn nach dem Weg fragen sollen. Sie hatte den Gedanken noch nicht zu Ende gedacht, als in ihrem Kopf ein Bild aufblitzte. Die Straße vor dem Palast, in dem sie mit Otaru gewesen war. Das ist einer ihrer Brüder. Das nächste Bild zeigte ein Bauwerk am Rande der Stadt, das wie ein Brunnen in die Erde eingelassen war. Im Hintergrund erkannte sie den Felsen, der über der Quellhöhle aufragte. Sie wandte sich zu ihren Brüdern um. Der Zugang zur Höhle befindet sich in einer Art unterirdischem Turm auf der anderen Seite der Ruinen. Die Geister werden uns dorthin führen. Die drei nickten einvernehmlich, als wäre es die natürlichste Sache der Welt, den Weg von geisterhaften Stimmen und Visionen gewiesen zu bekommen. Einmal mehr war Ishira dankbar für die Entscheidung ihres Vaters, ihr ihre Brüder zur Seite zu stellen. Jeder andere hätte ihre Worte angezweifelt. Beinahe jeder andere. Der kurze Gedanke an Yaren reichte aus, um die in ihrem Innern schwelende Angst neu anzufachen. Sie wallte in ihren Eingeweiden hoch wie eine heiße Flüssigkeit und zog ihr die Kehle so eng zusammen, dass sie beinahe erstickte. Fast meinte sie, seine Lippen wieder auf ihren zu spüren. Wenn kein Wunder geschah, würde der Morgen eine Schlacht sehen, die erbarmungsloser und schrecklicher wüten würde als alle vorausgegangenen. Menschen und Echsen würden bis zum Äußersten gehen. Yaren war ein begnadeter Kämpfer, aber er war nicht unverwundbar. Wie lange konnte er durchhalten? Beinahe zornig rieb sie sich über die Lider. Nein, sie würde nicht weinen. Dafür war jetzt keine Zeit und noch war nicht alles verloren. Energisch richtete sie ihren Blick auf das gesprungene Pflaster der uralten Straße. Die in Bodennähe wabernde Energie tauchte die Ruinen in gespenstisches Zwielicht. Zwischen den verfallenen Gebäuden weiter vorn leuchtete der sichelförmige See im Zentrum der Stadt wie eine Widerspiegelung des Mondes. Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit folgten sie der Hauptstraße bis zum Palast. Die Energie gab genügend Licht ab, um ihnen trotz der einsetzenden Dämmerung die Orientierung zu ermöglichen. Im Gegenteil waren Spalten und Risse jetzt sogar besser zu sehen als im Sonnenlicht. Dennoch stolperte Ishira hin und wieder über eine Unebenheit oder stieß sich die Zehen an einem vorstehenden Stein. Neidvoll fragte sie sich, wie ihre Brüder es anstellten, nicht ein einziges Mal aus dem Gleichschritt zu kommen. Die weitgehend rechtwinklige Anordnung der Straßen erinnerte sie an ein Ojibo-Brett. Im Zwielicht hatten die Ruinen nichts Großartiges mehr an sich, sondern wirkten abweisend und bedrohlich. Die verfallenen Mauern schienen jeden Moment auf sie niederstürzen zu wollen. Und aus den unregelmäßigen Steinhaufen wurden in Ishiras überreizter Fantasie lauernde Ungeheuer, deren Atem der Wind war, der durch die leeren Fensteröffnungen strich. Rechts von ihnen zweigte eine weitere Querstraße ab. An der Kreuzung reckte sich ein einsamer Baum in die Höhe, an dessen verdrehten Ästen nur wenige Blätter hingen, die schimmerten wie aus Licht gesponnen. Als ein Windstoß durch die Zweige fuhr, gaben die Blätter ein leises Knistern von sich. Unmittelbar darauf richteten sich die Härchen in Ishiras Nacken auf. Der Drache hockte auf den Unkraut überwucherten Pflastersteinen der Querstraße, als hätte er auf sie gewartet. Kaum ein Muskel regte sich in dem gewaltigen Leib. Nur die Spitze des stachelbewehrten Schwanzes zuckte leicht hin und her. Die Energieaura, die seinen Leib umspielte, ließ ihn seltsam unstofflich erscheinen. Mehr als jemals zuvor wirkte er wie ein Wesen aus der anderen Welt. Sie hatte ihn nicht kommen hören. Wie lange saß er schon dort? Die Geister begannen beunruhigt zu summen. Mit dieser Störung hatten sie nicht gerechnet. Die goldenen Augen des Amanori waren unverwandt auf Ishira gerichtet. Zorn schlug ihr entgegen wie ein Schwall glutheißer Luft. Der umherpeitschende Schwanz wehte graubraunen Staub in ihre Richtung. Hinter und neben sich hörte sie das metallische Schaben, mit dem Schwerter aus ihrer Umhüllung gezogen wurden. »Nein, wartet noch«, gebot sie ihren Brüdern leise. Sie wollte versuchen, Kontakt herzustellen, und das würde nicht einfacher werden, wenn sie die Echse mit Waffen bedrohten. Die Geister wisperten um sie herum wie ein aufgescheuchter Bienenschwarm. Flieht! Ishira zögerte, bemühte sich, den Vorhang aus Zorn zu durchdringen. Von einem Moment zum anderen wechselte die Tonlage der Geister, wurde zu einem windähnlichen Säuseln, das sie an ein Schlaflied denken ließ. Versuchten die Geister, ihr zu helfen und den Amanori zu beschwichtigen? Sie ließ ein Bild von ihr und der Echse entstehen, wie sie friedlich nebeneinander standen und auf die Ruinen blickten. Doch es prallte am von Schmerz und Rache verdunkelten Geist ihres Gegenübers ab. Die Wut machte ihn blind und taub für jeden Versuch einer Verständigung. Er stieß einen donnernden Gonglaut aus und erhob sich mit schlagenden Schwingen auf die Hinterbeine. Der aufwirbelnde Staub nahm Ishira die Sicht. Mahati sprang vor sie. »Lauf!« Sie wollte protestieren, doch als der Amanori drohend einen Schritt auf sie zumachte, wich sie unwillkürlich zurück. Aus den goldenen Augen loderten Flammen. Das Wispern der Geister war verstummt, als hielten sie in Erwartung des Kampfes den Atem an. Ihre Brüder schlossen die Lücken zwischen sich und bildeten eine Barriere, die sie vor der Echse abschirmte. Ishira stieß mit dem Rücken gegen den Stamm des Baumes, spürte das Prickeln der Energie in ihrer Wirbelsäule. »Nicht«, schrie sie dem Amanori lautlos entgegen, während sie ein weiteres Mal versuchte, eine Gedankenverbindung zu ihm herzustellen. »Wir wollen nicht gegen dich kämpfen. Wir sind nicht deine Feinde.« Der Amanori reagierte nicht. Er war zu sehr in Rage, um sie zu hören oder hören zu wollen. Wieder stieß er seinen markerschütternden Kampfruf aus. Der Ton war noch nicht verklungen, als der erste Blitzstrahl aus seinem Maul schoss. Ishiras Brüder duckten sich nicht einmal. Sie griffen ihre Waffen fester und antworteten mit einem ebenso durchdringenden Schrei, der klang, als stammte er aus einer einzelnen Kehle. In völligem Gleichklang rannten sie los. Beinahe zeitgleich stießen sie mit ihren Kesh zu. Der Kampf war so schnell zu Ende, wie er begonnen hatte. Der Amanori gab einen langgezogenen Todesschrei von sich und sank zu Boden, die Schwingen wie in einem letzten Aufbäumen ausgebreitet. Auf einmal fühlte Ishira sich unglaublich müde. Was hoffte sie eigentlich zu erreichen? Wie sollte sie die Schlacht zwischen Menschen und Echsen verhindern, wenn sie nicht einmal in der Lage war, zu einem einzigen Amanori durchzudringen? Flügelschlag riss sie aus ihren trüben Gedanken. Über den Ruinen tauchten drei weitere Echsen auf und hielten auf sie zu. Wieder spürte Ishira, wie sich die Geister ihnen entgegenstellten und scheiterten. Der Zorn der Amanori war zu groß. »Flieht«, gellte der Schrei der Geister in ihrem Kopf. Diesmal verlor Ishira keine Zeit. »Wir müssen hier weg«, schrie sie den Brüdern zu. »Es sind zu viele.« Sie rannten die Straße entlang, wobei sie immer wieder geborstenen Steinplatten ausweichen und über Risse und Spalten springen mussten. Doch gegen ihre fliegenden Verfolger hatten sie keine Chance. Mit jedem Schlag ihrer Schwingen verringerten die Echsen den Abstand zu ihnen. In wenigen Herzschlägen würden die Amanori sie eingeholt haben. Vor ihnen ragten die Felsen auf. Die Straße bog scharf nach rechts ab. Sie hatten den am stärksten zerstörten Teil der Stadt erreicht. Sämtliche Gebäude waren bis auf die Grundfesten zusammengestürzt. In einiger Entfernung erblickte Ishira ein Rund aus zerbrochenen Säulen, in dessen Mitte ein Abgrund klaffte. Das musste der unterirdische Turm sein. Sie hatten es beinahe geschafft. Nur noch ein kurzes Stück, keuchte sie, mehr um sich selbst anzuspornen als ihre Brüder, die im Gegensatz zu ihr nicht im geringsten außer Atem schienen. Ein Blitzstrahl schoss zwischen ihnen hindurch. Ishira schlug einen Haken. Der nächste Blitz verfehlte sie nur um Haaresbreite. Ein schauriges Brüllen über ihren Köpfen ließ sie zusammenzucken. Der vorderste Amanori hatte sie erreicht. »Lauf weiter«, brüllte Itzanak, »ich lenke sie ab.« Bevor Ishira widersprechen konnte, packte Otaru sie am Arm und zerrte sie mit sich. Mahati blieb hinter ihnen zurück, unschlüssig, ob er Itzanak helfen oder dessen Aufforderung folgen sollte. Im Laufen blickte Ishira über ihre Schulter zurück. Noch bevor der Amanori gelandet war, sprangen ihre Brüder auf ihn zu. Ihre Klingen durchschnitten die Luft in zwei perfekten Bögen und stießen zwischen die Hornplatten, die die Flanken der Echse schützten. Das Brüllen des Amanori vermischte sich mit Itzanaks und Mahatis Triumphschreien. Die beiden anderen Echsen schossen einen Blitzhagel auf sie ab und stürzten sich von oben auf sie. Itzanak gelang es mit knapper Not, den zuschnappenden Zähnen auszuweichen. Er schrie Mahati etwas zu, das Ishira nicht verstand, bevor er sich mit blanker Klinge auf den Amanori warf. »Wir müssen ihnen helfen!« Verbissen versuchte sie, sich aus Otarus Griff zu winden, doch er packte nur noch fester zu. Nein. Dich zu beschützen hat oberste Priorität. Aber wo ist dieser Turm? Sie zeigte es ihm. Otaru zog sie auf das Loch zu, ohne sich um ihr Sträuben zu kümmern. Die Turmruine schraubte sich tief ins felsige Erdreich. Ihr wurde beinahe schwindelig, als sie in den Abgrund spähte. Weit unten war ein Schutthaufen zu erahnen. Was von der Treppe übrig war, sah nicht sehr vertrauenserweckend aus, aber welche Wahl blieb ihnen? Otaru hatte ihr Handgelenk losgelassen und seinen Fuß auf die oberste Stufe gesetzt. Ein letztes Mal blickte Ishira zurück. Einer der Amanori lag tot am Boden. Die beiden anderen attackierten ihre Brüder mit unverminderter Heftigkeit, obwohl eine der Echsen aus einer Wunde am Hals blutete. Gerade als Izanagi ein weiteres Mal mit seinem Kesh ausholte, schlug der Amanori mit seinen Klauen zu. Ihr Bruder wich zur Seite aus, doch im selben Moment riss die andere Echse ihren Kopf herum. Ishira schrie vor Entsetzen, als deren Maul zuschnappte und Izanags Kesh davongeschleudert wurde. Ihr Bruder taumelte von seinem Gegner weg. Statt seiner rechten Hand hing ein blutiger Stumpf an seiner Seite, aus dem die Knochen herausstaken. Mahati wollte ihm zu Hilfe kommen, doch Izanagi stieß ihn grob von sich und brüllte ihn an, zu verschwinden. Mahati tat, wie ihm geheißen, und rannte auf den Turm zu. Ishiras Fingernägel gruben sich in ihre Handflächen, während sie beobachtete, wie Izanagi sich den beiden Amanori entgegenstellte, das Kurzschwert in der linken Hand. Er kam nicht dazu, die Waffe einzusetzen. Voller Grauen musste sie mit ansehen, wie die Echsen ihren Bruder packten und hochrissen. Dann stand Mahati vor ihr und verstellte ihr die Sicht. In seinen Augen lag eine Härte, die den aufsteigenden Schrei in ihrer Kehle erstickte. Wie betäubt stieg sie in die Tiefe, verfolgt von Izanags gellenden Schreien. Als die Schreie abrupt abbrachen, hatte Ishira das Gefühl, etwas in ihr würde erlöschen. Halb blind vor Tränen stolperte sie hinter Otaru her, der bereits ein Stück voraus war. Wie hatte sie nur jemals glauben können, die Amanori würden ihr zuhören? Ein Blitz schlug dicht neben ihr in die Wand ein. Funken sprühten. Einer der beiden Amanori war am Rande des Turms gelandet und brüllte seine Wut darüber hinaus, dass sie außerhalb seiner Reichweite waren. Der nächste Blitzstrahl traf Mahati mit voller Wucht in den Rücken. Er geriet ins Taumeln, fand jedoch Halt an einer Ranke. Über ihn schnaubte der Amanori und schlug seinen Schwanz auf den Boden, dass der Grund erzitterte. Sand rieselte in den Schacht. Plötzlich prasselten von oben Steine auf sie nieder. Ishira riss die Arme hoch, um ihren Kopf zu schützen. Kurz sah sie den Schwanz eines Amanori über dem Schacht, bevor sie von Mahati gegen die Wand gepresst wurde. Er hatte sich über sie gebeugt und deckte sie mit seinem Körper. Weitere Steine stürzten auf sie herab. Die Echsen waren nicht gewillt, sie entkommen zu lassen. Mahati zuckte zusammen, als ein großer Mauerstein seine Schulter traf. Seine Hand neben Ishiras Kopf ballte sich zur Faust. Dann ließ der Steinregen nach. Ihr Bruder richtete sich auf. »Geh weiter«, sagte er gepresst. Ishira warf ihm einen besorgten Blick zu, doch Mahati scheuchte sie stumm vorwärts. So schnell sie konnte, lief sie die bröckligen Stufen nach unten. Über ihnen hörte sie die Amanori wüten. Endlich erreichte sie die nächste Ebene. Jetzt schützten die Stufen über ihren Köpfen sie vor den Angriffen der Echsen. Ishira verlangsamte ihr Tempo etwas und achtete mehr darauf, wohin sie ihre Schritte setzte. Unvermittelt hatte sie das Empfinden, ein fremdes Bewusstsein würde ihren Geist streifen. Aber es war ein diffuses Gefühl, als würde ein Schatten vorüberziehen. Über ihnen stießen die Amanori frustrierte Laute aus. Flügelschläge verrieten, dass sie sich in die Luft erhoben hatten. War es nur Zufall, dass die Echsen ihren Angriff in eben diesem Moment abbrachen? Oder hatte der Leitamanori sie zurückbefohlen? Nach einer Zeit, die ihr wie eine Ewigkeit vorkam, erreichten sie das Ende der Treppe. Oder besser gesagt die Stelle, an der die Stufen in dem Schutthaufen verschwanden. Die untere Hälfte des Gangs war verschüttet. Geduckt und vorsichtig einen Fuß vor den anderen setzend, um die Steine nicht ins Rollen zu bringen, arbeiteten sie sich vor bis zu einem Durchgang, hinter dem ein kurzer Korridor tiefer in den Berg führte. Fußspuren im Staub zeigten ihr, dass auch Jahren diesen Weg genommen hatte. Am Ende des Korridors erwartete sie hinter einem ungewöhnlichen runden Durchgang ein aus dem Fels geschlagener Raum, dessen gegenüberliegende Wand von einer Ansammlung unterschiedlich dicker Rohre, Stellräder und Hebel beherrscht wurde. Die Rohre hatten früher nach oben durch die Decke geführt. Doch die Hälfte von ihnen war infolge der Katastrophe, die zum Untergang der Stadt geführt hatte, geborsten und endete in gezackten Stümpfen. Hatte dieser Raum einst dazu gedient, die Energie zu kontrollieren? Ishira war von der komplizierten Konstruktion so abgelenkt, dass sie beinahe über die beiden ausgetrockneten Leichen auf dem Fußboden gestolpert wäre. Sie fuhr zurück. Die beiden Männer mussten seit Ewigkeiten tot sein. Otaru musterte ihre gekrümmte Haltung. Sind sie genauso gestorben wie die Frau, die wir oben in den Ruinen gefunden haben? Er sprach von der Hofdame, deren Erinnerung ihr die Geister geschickt hatten. Sie nickte. Hier unten war die Energie mit Sicherheit am stärksten. Die Männer müssen sofort tot gewesen sein. Auch jetzt war die Konzentration höher als an der Erdoberfläche. Ein Schauder kroch ihre Schultern entlang, als sie daran dachte, dass auch Jarens Leben hier um ein Haar sein Ende gefunden hatte. Es war so leichtsinnig von ihm gewesen, hierher zu kommen, und alles nur ihretwegen. Sie warf einen Blick umher, bevor sie auf eine weitere offenstehende Tür neben der Steuerwand zuhielt. Dahinter lag ein zweiter Raum, kleiner als der erste, der bis auf ein einzelnes großes Rohr, das von der Wand neben ihr zur gegenüberliegenden Wand führte, vollkommen leer war. Zerbrochene Tonplatten bedeckten den Boden und knirschten unter ihren Tritten. Es gab keine weiteren Türen. Hatte Jaren von diesem Raum gesprochen? Aber wo sollte hier ein Zugang zur Höhle sein? Es sei denn... Sie kehrte in den ersten Raum zurück und betrachtete die Konstruktion. Etwa in der Mitte entdeckte sie, wonach sie suchte. Dort kam das große Rohr aus der Wand und teilte sich in mehrere dünnere Rohre auf. Was würde passieren, wenn sie die Rohre zerschlugen? Floss in ihnen noch immer Energie? Zum ersten Mal kam Ishira in den Sinn, dass die Energie am Ursprung so stark sein mochte, dass selbst sie und ihre Brüder nicht lange genug überleben würden, um der Höhle ihre Geheimnisse zu entreißen. Aber jetzt waren sie hier. Es gab kein Zurück mehr. Jetzt muss ich mal die Zeit begucken. Gut. Ja, dann lasse ich es einfach hier bewenden. Dann ist das sozusagen das erste Kapitel. Ja, falls ich euer Interesse wecken konnte, Leseproben der Bücher oder auch die Flyer findet ihr am Stand des Self-Publisher-Verbands oder auch bei Kindi in Halle 5. Das ist einmal Stand D512 und das andere auch da in der Nähe. Ja, dann bedanke ich mich bei euch herzlich fürs Zuhören und wünsche euch noch einen großartigen Messebesuch.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.